Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Mein heutiger Gast Nadine Strein, die erzählt uns was über Gewinnung von Menschen in der Ausbildung und warum Trendhopping-Tagesseminare nicht der Schlüssel sind. Nach unserem Gespräch habe ich einiges anders gesehen und die Frage, die sie oft stellt, ist, was kann ich verändern, um wirklich was zu bewegen? Und das ist im Recruiting ist total wichtig, weil wir haben viele gute Menschen da draußen, aber eben nicht so viele. Und deshalb müssen wir uns an unser Ausbildungsversprechen auch halten. Und wir müssen auch die richtigen Worte dafür finden, weil sonst merken die Menschen auch gleich, das passt irgendwie nicht zu mir. Weil vieles machen, aber eben nichts richtig, nicht viel hilft beim Recruiting, bei der Gewinnung von Menschen. Tja, deshalb haben wir Nadine Strein hier. Viel Spaß beim Lernen und Mitschreiben.
Das habe ich mich, ehrlich gesagt, am meisten gefragt, und ganz oben so, warum können die Unternehmen das denn nicht selber? Man Recruiting einfach irgendwie so in der Mittagspause auf eine Serviette zeichnet oder... Oder wie?
Ja, genau so nämlich nicht. Ja, es ist so, also das erlebe ich bei den Kunden ganz häufig, dass sie halt einfach immer auch auf den nächsten Trend gucken, ganz häufig auch darauf gucken, was macht der Mitbewerber? Mhm. Was können wir davon übernehmen? Das scheint bei dem gut zu funktionieren, dann muss das auch bei uns passen. Und so sammeln sich im Laufe der Zeit viele Einzelmaßnahmen an, in die man anfangs sehr viel Energie und Hoffnung reinsteckt, um dann irgendwann vielleicht auch die Ernüchterung festzustellen, es funktioniert doch nicht so. Also es bringt im Ergebnis doch nicht so viel mehr Bewerbungen und auch nicht passende Bewerbungen. Und das liegt eben daran, dass das alles so einzelne Insellösungen sind, die nicht miteinander verbunden sind, ne?
Ach so, okay, die machen so ein Trendhopping. Ja, der eine sagt, komm, wir machen was auf TikTok, und dann sehen die anderen das, der ist erfolgreich, dann macht man ein bisschen TikTok und im nächsten Monat oder im nächsten Quartal macht man wieder irgendwie, keine Ahnung, was auf der Straße.
Also nicht Trendhopping, weil man sich wirklich das vornimmt, Trendhopping zu machen, sondern es ergibt sich so, die Verzweiflung ist einfach groß, man möchte endlich was finden, was funktioniert. Und dann ist die Bereitschaft halt eben auch da, viel auszuprobieren. Ne? Und gerade wenn du auch schon mal vielleicht dir Social-Media-Kanäle von Unternehmen angeschaut hast, Instagram sind ja viele Unternehmen einfach mit einem Kanal vertreten, auch mit einem Azubi-Kanal, mit einem eigenen. Mhm. Dann ist dir vielleicht auch schon selbst aufgefallen, dass das gar nicht so wirklich zielgruppenorientiert ist und dass das manchmal dann auch nicht zum Unternehmen passt. Da haben wir auch häufig so Stilbrüche, was auf Social Media dann vielleicht auch, also angenommen wird, dass es cool rüberkommt, aber Jugendliche dann vielleicht auch einmal sagen, boah, das ist voll cringe, da kann ich gar nicht zugucken. so ein Zeug da gucken, ne?
Ja. Ja,
also nicht alles, was im Netz ist und ist cool.
Genau, dann macht der eine Influencer, der irgendwas für Smoothies macht was, und dann versucht man das auf Biegen und Brechen so auf ein Ausbildungsunternehmen so zu verbiegen. Und dann, wie du schon sagst,
das Trendreel funktioniert gut oder ich habe TikToks, ganz viele TikToks, die so aufgebaut sind, die gehen gerade viral, lass uns das für uns umsetzen, irgendwie anpassen auf unsere Situation. Ja, und das erzeugt Reichweite, aber ja noch keine Bewerbung, wenn das alles miteinander nicht verbunden ist, nicht stimmig ist. Dann funktioniert es nicht.
Ja, nur weil es jemand schaut, heißt ja nicht, dass es dann auch die Zielgruppe ist. Ne? Also wenn ich mir das jetzt anschaue, dann bin ich ja nicht der sich dann irgendwie bewirbt. Ne? Also ich kenne vielleicht jemand, aber ich sage ja auch nicht, bewerb dich mal bei denen, weil die haben voll die witzigen Videos.
Die machen voll die viralen TikToks, da musst du unbedingt hingehen und dort arbeiten. Und wir dürfen auch, das ist auch eigentlich so ein bisschen, wir denken ja wirklich als Erwachsene manchmal so, dass Jugendliche so banal denken. Also, dass sie sich einfach nur von sowas beeindrucken lassen und es funktioniert dann. Wir trauen ihnen
Ja.
ja schon gar nicht zu, dass sie weiter in die Zukunft denken und dass es denen da wirklich darum geht, auch was zu finden, was beruflich zu ihnen passt.
Ja. Das weißt du natürlich, ne, weil du drei Kids hast, hast du gesagt, ne? Und die sind alle irgendwie im Teenageralter, oder?
Ja, also der Kleine noch nicht ganz, zumindest nicht laut Datum.
Ja.
Also ich habe zu Hause 17, 14 und 10, der wird jetzt im Sommer 11, genau.
Ja, die Jüngsten, ne, die werden immer mitgezogen, ne? Da kann man immer noch mal plus ein Jahr draufrechnen irgendwie. Das kommt
Ja,
dann auch so.
und ich weiß nicht, es ist halt auch so ein, weiß nicht, ob es ein Jungsthema ist oder keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht pubertär im Sinne von ne, so
Ja.
schwierig, aber so Trends sind ihm super wichtig. Outfit, Frisur, Ding, das muss jetzt alles schon, wird alles schon Thema.
Natürlich, natürlich. Ja. Eigentlich war meine Einstiegsfrage, die ich mir vorbereitet habe, liebe Nadine, warum gerade Sulzbach? Ne, du bist in der Nähe von Aschaffenburg. Und irgendwie so bei meiner Vorrecherche kam immer wieder Sulzbach. Was ist da, was dich da bleiben lässt?
Wohlgemerkt Sulzbach am Main, ne? Nicht im
Ja.
Taunus. Genau. Also Sulzbach bei Aschaffenburg. Ich hole mal kurz ein bisschen aus, wie ich da gelandet bin.
Ja.
Eigentlich bin ich nämlich in Rheinland-Pfalz geboren, in Diez an der Lahn.
Okay.
Und ja, Ende dritter Klasse Grundschule hatte mein Papa ein gutes Jobangebot in München und hat entschieden, wir ziehen um, oder wir haben entschieden, wir ziehen um. Und dann lief es bei ihm karrieremäßig aber so gut, dass innerhalb von 10 Monaten schon wieder klar war, wir müssen wieder umziehen und zwar zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Und ich hatte von der dritten in der vierten Klasse ja gerade einen heftigen Schulwechsel, ne, von Rheinland-Pfalz nach Bayern. Bayerisches
Ja.
Schulsystem war schon damals besonders. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, wir müssen quasi das letzte Bayern vor Hessen finden, damit er nicht so weit nach Frankfurt reinfahren muss und ich nicht nochmal das Schulsystem wechseln muss. Und ja, dann war es Aschaffenburg. Und die Firma meines Vaters hatte damals uns quasi, ja, es war in einem Neubaugebiet, ein Einfamilienhaus zur Miete erstmal, weil wir wussten ja nicht, wie lange wir bleiben, ne,
Ja.
vermittelt. Und nach ein paar Jahren war klar, wir bleiben jetzt, wir ziehen nicht weiter um. Und dann wollten meine Eltern ein Haus bauen. Und damals war Aschaffenburg und Stadtteil, das war ja zu einer Zeit, wo auch eine Hochzinsphase war, sehr, sehr teuer. Und dann wurde es Sulzbach. Und mittlerweile ist es so, dass ja, Sulzbach, glaube ich, eine der beliebtesten Gemeinden so bei uns in der Ecke sind. Der Weg in die Innenstadt ist sehr kurz. Durch eine entsprechende Umgehungsstraße, das heißt, du bist in, keine Ahnung, 7 Minuten mitten in der Innenstadt. Und ja, Wohngebiet hier hat sich sehr gut entwickelt, die Infrastruktur für die Kinder passt und, und. Und so haben auch wir unser Haus in Sulzbach gebaut. Genau.
Okay. Ja, schön, okay. Und dann hast du dann nach Umzug und bayerischem Kulturschock und so, hast du dann wahrscheinlich nicht irgendwie den Wunsch gehegt, dass du Lehrerin wirst oder so, oder? Kannst dich da noch dran erinnern,
Also
dein
mein
Berufswunsch?
ursprünglicher Berufswunsch als Kind war wirklich Lehrerin oder Innenarchitektin.
Okay.
Also ja, keine Verbindung zueinander, aber das war so mein ursprünglicher Berufswunsch als Kind. Genau. Aber ich durch diesen krassen Schulwechsel zu einer Zeit, die ja eigentlich, ne, Bayern sensibel ist mit Übertritt und so weiter, vierte Klasse, habe ich es nie aufs Gymnasium geschafft, sondern eben auf die Realschule und habe dann klassisch mittlere Reife gemacht, immer begleitend von Praktikas und habe dann eine kaufmännische Ausbildung angefangen, hier bei der damals Linde AG in Aschaffenburg. Kennen viele von den roten Staplern. Genau. Und habe dann, heute würde man sagen, auf dem zweiten Bildungsweg, dann quasi den Industriefachwirt noch gemacht, den Ausbilder gemacht, den Betriebswirt gemacht, an immer parallel dabei gearbeitet. Nur studiert, sondern immer Studium und Beruf zusammen. Also es war eine sehr anstrengende, aber auch total coole Zeit.
Okay. Und dann war Linde, die Ausbildung bei denen, war das so eine Vernunftsentscheidung? Also wie bist du da reingekommen? Weil das ist ja interessant, weil du schaust ja jetzt nach dem Recruiting, ja, also die Orientierung, aber für Unternehmen, aber auch für potenzielle Azubis. Und wie war das damals noch? Also wie war dein
Also
Recruiting-Weg?
ich möchte nach meinem Praktikas, ich wusste, ich möchte was Kaufmännisches machen, ne? Kaufmännisch-betriebswirtschaftliches. Das war für mich wichtig. Und die Linde, das ist so, war früher und ich glaube, es ist auch heute noch, war so eine der Ausbildungsbetriebe in Aschaffenburg. Und ich habe zu einer Zeit mit der Ausbildung angefangen, wo die Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch war. Und das war für mich damals gefühlt wie ein Sechser im Lotto, ne? Also es war super. Nach der mittleren Reife kaufmännische Ausbildung bei der Linde machen. Das war für meinen Lebenslauf damals mega, ne? Also für mich absolut die richtige Entscheidung.
Okay, also genau, die Orientierung haben deine Praktika dann gegeben und dann wusstest du
Genau.
schon.
Meinem Vater war das immer sehr, sehr wichtig, dass ich Ferienjobs mache, Praktika mache, kennenlerne, rausfinde, was ich machen möchte. Und ihm war es auch immer sehr, sehr wichtig, dass wir, also nicht nur ich, auch meine Schwester, dass wir ja einen guten Job und auf sicheren Beinen stehen. Ne? Gute Schulbildung, guten Job, das war ihm immer extrem wichtig.
Okay. Und wenn du dann so an deine Ausbildung zurückdenkst, die war wie lang? 3 Jahre?
Genau, ja, 3 Jahre. Genau,
So.
klassisch 3 Jahre. Ich war dann während der Ausbildung noch für 4 Wochen waren es, glaube ich, ein ganzer Monat, ja, ein ganzer Monat in England. Das war damals auch nur, ne, so Auslandsaufenthalte während der Ausbildung. Das war nicht selbstverständlich. Da waren die auch dort
Nee.
Vorreiter. Das war in dem Werk in Basingstoke, das ist ein bisschen, ja, eine halbe Stunde von London entfernt.
Cool.
Genau, da war ich gerade 18, glaube ich.
Geil. Ja, das ist natürlich schon ein Hingucker. Besser als ein Obstkorb.
Genau, besser als ein Obstkorb, das war mega. Und da durften auch nur die hin, die in der Zwischenprüfung gut abgeschnitten haben, ne? Also damals.
Geil. Ja.
Und das war einfach ein toller Ausbildungsbetrieb. Und ich glaube auch so rückblickend ist da so, ja, meine Leidenschaft für Ausbildung entstanden. Ich hatte eine ganz tolle Ausbilderin. Und die war auch diejenige, die quasi nach der Ausbildung Industriefachwirt gemacht hat und diesen Weg gegangen ist. Und da so bin ich darauf aufmerksam geworden und habe gesagt, boah, ich muss nach der Ausbildung weitermachen, nur jetzt die kaufmännische Ausbildung abschließen, das reicht mir nicht. Es war natürlich auch eine Zeit, ne, wo Jugendliche häufig arbeitslos waren. Und das hat mich auch am Anfang, ne, so die Vernunft hat mich am Anfang auch eingetrieben, eindeutig. Aber sie war da auch so ein Vorbild, dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin.
Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass der
Ja.
Markt einmal so andersrum war, dass die Jugendlichen Schlange gestanden sind und dann wirklich da auf dem Arbeitsmarkt wollten und jetzt ist es ja gerade irgendwie ganz andersrum.
Ja, komplett gedreht. Wir hatten auch Ideen und Ansprüche, aber nicht die Möglichkeit, die zu äußern und erst recht nicht sie durchzusetzen. Ne?
Da sitzt man jetzt am längeren Hebel, ne? Hat sich einmal getauscht. Und
Ja.
das fühlt sich für mich an wie vor 100 Jahren. Ja? Aber das ist jetzt halt 20 Jahre her. Ja?
Ja, ein bisschen länger bei mir schon.
Ja?
Wären es jetzt 30 Jahre bald, nicht ganz.
Ja, 97 hast du begonnen, gell?
Genau.
Ja, aber ja, auch das, auch was sind 30 Jahre, ist nicht viel. Deine Ausbilderin, die irgendwie einen guten Job gemacht hat, kannst du es beschreiben, was sie gut gemacht hat?
Sie war sehr zugewandt, den Auszubildenden. Also du konntest sagen, wie es ist, ne? Und ich glaube, das ist einfach was, was auch heute, das ist einfach total wichtig, diese Augenhöhe und ja, mitgenommen zu werden.
Aber also nochmal blöd nachgefragt, wie hat sie das gemacht?
Also durch eine ganz, auf der einen Seite eine sehr strukturierte, verbindliche Art, ne? Also es war auch schon ganz klar, wie die Parameter sind, aber immer ein offenes Ohr, ansprechbar und auch die Dinge einfach so umgesetzt, wie sie für Auszubildende damals halt einfach gepasst haben, ne? Also schon sehr Azubi-zentriert, würde man sagen, ne? Zugewandt den Auszubildenden. Nicht dieses, wie es damals noch sehr häufig war, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und, da waren wir ganz weit von entfernt. Und ja, das war auch das, wenn du so in der Berufsschule mit anderen verglichen hast, ne, wo du gemerkt hast, okay, hier bist du gut aufgehoben, die machen da echt einen guten Job in der Ausbildung.
Wird man nicht in die Pfanne gehauen.
Ja.
Cool, okay. Ja, Linde ist ja immer noch ein Name, ne? Und wenn man irgendwo die großen Laster auf der Autobahn sieht, ne, mit den ganzen Gasflaschen, oder? Sind Gasflaschen, ja.
Ja, damals hat Gase und Flurförderzeuge auch noch so zusammengehört im Konzern, aber heute ist das anders, ne? Also ich habe in dem Bereich für die Stapler Flurförderzeuge gelernt, genau.
Ach so, Linde hat auch. Also stellt auch
Genau. Ach,
Stapler
du hast
her.
dabei nur an Gas gedacht. Ja,
Ja.
Gabelstapler. Linde
Achso,
Material
doch.
Handling heißt es heute, genau.
Ah, okay, verrückt, weil klar, ich kenne das, aber man sieht halt hinten auf dem Stapler dann immer die Gasflasche liegen. Und auf der Gasflasche steht halt Linde drauf, aber dass das
Okay,
selber,
ja gut, es gibt ja
das.
auch E-Stapler, ne? Da hast du keine Gasflasche hinten drauf. Oder
Ja.
die Hubwagen bei deinem Getränkehändler, musst du drauf achten. All das ist wahrscheinlich Linde.
Da gucke ich das
Häufig.
nächste Mal drauf. Ja, cool. Und dann bist du in die Arbeitswelt eingetaucht und dann ist irgendwann dein Gedanke gereift oder wurde dir das zugetragen, dass du dann auch in die Ausbildung gehst? Wie ist das passiert?
Ja, es waren auch so ein paar Umwege. Also damals war ja, ne, wir haben ja gesagt, gerade hohe Jugendarbeitslosigkeit und du hattest nach der Ausbildung, du hast einen Job angeboten bekommen, bei dem du übernommen wurdest, einen Bereich, aber du
Und
hattest ja nicht wirklich Mitspracherecht, ne? Ich hatte ins Personal, das hat mich schon immer sehr interessiert. Insofern bin ich erstmal im Logistikbereich gelandet und das hat für mich gar nicht gepasst. Und habe dann parallel das Studium zum Industriefachwirt angefangen und dann war klar, okay, ich muss jetzt wechseln. Also das passt nicht zu mir und meine Möglichkeiten intern waren zu dem Zeitpunkt halt einfach begrenzt, ne? Weil ich war ja unter, ich hatte ja einen Job und ich hätte vielleicht einfach auch mehr Geduld gebraucht, aber die hatte ich nicht. Und dann habe ich zu Siemens AG nach Frankfurt gewechselt. Genau. Und da erst so als kaufmännische Assistenz angefangen und dann mit meinem Studium zur kaufmännischen Projektkauffrau quasi aufgestiegen, mich hochgearbeitet. Und da haben wir dann auch immer schon die Azubis betreut, also die Kaufleute bei Siemens. Genau, dann habe ich noch den Betriebswirt gleich hinten dran gemacht. Wie gesagt, es musste zu der Zeit für mich immer weitergehen. Ich glaube, ich wollte einfach auch so in diesem unsteten Arbeitsmarkt, wo du ständig gemerkt hast, Zeitverträge und, ich wollte einfach für mich Kompetenz und Sicherheit. Ich glaube, das war ganz stark das, was mich damals angetrieben hat. Genau, und ja, Siemens AG ist auch immer so ein bisschen, der Aktionär sagt, wo es lang geht und der Arbeitsmarkt war damals entsprechend. Also gab es dann auch wieder Stellenstreichungen und ich wollte nicht warten, bis ich da dabei bin. Dann habe ich mich wieder umgeguckt und mich beworben nach, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre es waren, 5, 6, 7 oder so. Und bin dann quasi in derselben Branche nochmal gewechselt zu einem anderen Unternehmen und da habe ich dann auch ja die Auszubildenden mitbetreut. Genau. Und so kam das quasi immer über die Rolle des Ausbildungsverantwortlichen eigentlich erstmal oder Azubi-Betreuer, würde man heute sagen. Genau.
Ja.
Und als ich hier an der IHK in Aschaffenburg den Betriebswirt damals gemacht habe, hat der damalige IHK-Leiter bei uns im Kurs, wir waren damals der erste Betriebswirtkurs in Aschaffenburg. Dann hat er gesagt, wenn Leute unter euch dabei sind, die Bock haben zu unterrichten hier bei uns, dann meldet euch. Und habe ich
Okay.
gedacht, das machst du. Da hast du Bock drauf. Und ja, so bin ich dann mit auch in den damals als erstes Ausbilderkursen gelandet. Also seitdem unterrichte ich den ADA. mittlerweile nur noch in der IHK in Aschaffenburg, weil das war mein erster ADA und da bleibe ich irgendwie dabei. Es hat nostalgische Gründe. Es gehört einfach für mich dazu und es ist jetzt schon das 17. Jahr.
Ach, hör
Genau.
auf, okay. 17, das ist ja verrückt. Ja, das ist schon
Das waren schon ein
einiges.
paar. Wir haben neulich mal in dem letzten Kurs haben wir so spaßeshalber hochgerechnet. Das sind 4 bis 5 ADAs im Jahr in Aschaffenburg. Früher waren es so 30 Leute, jetzt vor Corona, jetzt sind es immer so 20. Aber da kommen schon ein paar Tausend zusammen. So. Tausend,
Verrückt. Und
bisschen mehr.
bei der Ausbildung, bei der IHK, hast du deinen Schwerpunkt oder unterrichtest du komplett ADA?
Also ich unterrichte alle 4 Handlungsfelder grundsätzlich. Aber ich bin nicht in einem ADA immer für alle eingesetzt. Ne? Also ich habe jetzt momentan, liegt einfach auch daran, ist auch dort immer schwierig, Dozenten zu finden und so weiter. Jetzt seit einem Jahr mache ich verstärkt das Einser- und das Vierer-Handlungsfeld. Davor war es das Zweier, zwischendrin war es Dreier. Also ja, ich war schon
Okay,
überall mal.
hast schon alles gemacht.
Genau.
Ja, was bockt dich am meisten? Worauf hast du bei den Handlungsfeldern? Wo hast du am meisten Spaß?
Tja, ist ja irgendwie auch klar, ne? Im Heilungsfeld 1 ist ja auch so dieses Thema drin, Generation und die Besonderheit der jungen Generation. Und ja, ich glaube, da bin ich am leidenschaftlichsten.
Okay. Krass, krass. Okay. Und dann hast du gedacht, so, dann müsste wahrscheinlich irgendwo um den Dreh auch das erste Kind gekommen sein, oder? So gefühlt.
Genau, und da war ich dann ja Teilzeit selbstständig als Dozent und habe so um die 20 Stunden im Unternehmen noch als Projektkauffrau gearbeitet. Und genau, und dann kamen auch Tagesworkshops dazu zum Thema Azubi-Gewinnung damals schon. Und dann hat sich das auch so ein Stück weit ausgeweitet an die Nachbar-IHKs, Hanau, Darmstadt, Frankfurt-Offenbach auch mal zwischendurch. Genau, und so lief das immer nebenbei. Und ja, wie du schon sagst, da kam das erste Kind, dann kam das zweite und das dritte. Und jetzt ist meine große Tochter schon 17. Es war damals auch eine Zeit, wo Teilzeitkarrieren eigentlich noch nicht vorgesehen waren für die meisten von uns.
Verrückt.
Nicht wirklich umsetzbar. Es hat mich sehr frustriert, weil ich irgendwie für mein eigenes Empfinden immer im Unternehmen unter meinen Möglichkeiten gearbeitet habe. Ne? Also ich habe Industriefachwirt gemacht, den Betriebswirt gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich nichts damit anfangen will, sondern weil ich so diesen Impuls in mir drin habe, halt auch was zu reißen. Genau. Und dann habe ich mich extrem ausgebremst gefühlt. Und da war die Teilzeit-Selbstständigkeit natürlich super, weil das war das Feld, da hat keiner nach meinen Stunden gefragt und wie meine Kinder betreut sind, sondern da ging es nur darum, dass ich einen guten Job mache. Und ja, so hat sich das dann immer mehr ausgeweitet, bis ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ich mache mich Vollzeit selbstständig, genau. Das war dann so, ja, 2019, dass dann 2020 Corona kommt, das war nicht vorgesehen, aber ja, war dann so.
Verrückt, verrückt. Und die Teilselbstständigkeit, die hat dann wann angefangen? 2010, 2011?
2009.
2009. Und dann war
Genau.
das Thema dann auch schon Recruiting oder hast du
Also
über die
anfangs ging es ja mit den
Selbstständigkeit?
ADAs los, ne? Und dann ist es
Ja.
immer mehr in das Thema Tagesseminare für Azubi-Gewinnung übergegangen.
Aha.
Es waren erst einzelne Tagesworkshops und dann wurde das Thema immer mehr so ab, boah, was würde ich Ihnen sagen, ja, so 13, 14, 15, 2013, 14, 15, so zu der Zeit, glaube ich, wurde es immer mehr, ja.
Ja. Wieso ich da so reinfrag, war, was mich interessiert, weil ich da noch nicht so in diesem Game mit drin war. Hast du das Gefühl, dass jetzt von 13, 14, jetzt diese 10 Jahre, dass ich da in der Gewinnung, ja, also Recruiting, ne, lese ich überall, ja, das ist irgendwie so wirklich so ein heißes Eisen gerade, aber dass sich da irgendwas verändert hat in den 10 Jahren schon?
Ja, ich erinnere an ein Beispiel immer sehr gut. Das war ein Tagesworkshop damals in der IHK in Darmstadt. Und ich weiß noch, wie ich in dem Workshop gesagt habe, wir kommen in den Bereich, wo ihr als Unternehmen euch bei den Azubis bewerbt. Und alle haben mich angeguckt, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Heute würde da keiner mehr drüber lachen.
Ja, verrückt. Das war dann gerade so dieser Switch,
Ja.
wo sich's verändert hat.
Also da ging es los, ne? Das ist ja ein Thema, was über Jahre sich gewandelt hat.
Ja,
Aber
sicher.
ja.
13, 14, okay. Und hat man, wenn man, also dann hat man das ja wahrscheinlich realisiert, okay, ja, also das ist so, ja, nicht nur weil du das gesagt hast, sondern weil es der Markt dann plötzlich auch so gezeigt hat und war
Genau.
dann zu Beginn in der Gewinnung, war da noch was, also was hat man damals ausprobiert? Ja, weil Social Media war ja noch nicht so groß, also klar, es gab Facebook, ja, aber.
Ja, so Social Media war so das Thema eigentlich anfangs. Das ging dann schon so 17, 18, ne, los.
Ja.
Und halt einfach auch Modernisierung der Ausbildung, ne? Also auch so, ja, dieses Bild, das sich wandelt, mehr zum Azubi-zentrierten, neue Dinge auszuprobieren, um sich attraktiv zu machen als Arbeitgeber in der Ausbildung. Und auch ja, am Anfang Facebook, auch für die
Ja.
Azubis.
Naja, StudiVZ gab es ja nicht mehr. Oder SchülerVZ oder was es da alles
Ja,
gab. Okay.
Messen wandert, also klar, Messen sind nach wie vor ja Thema und auch da schon ganz wichtig gewesen, ja.
Okay.
Oder auch war dann auch so der Zeitpunkt, wo diese Azubi-Speed-Datings so aufgeploppt sind, ne?
Die Speed-Datings, genau. Ach,
Also
verrückt.
angelehnt ans klassische Speed-Dating, ne? Vorhin gesagt hat, okay, das kann man doch auch auf die Azubis und die Unternehmen ummünzen.
Ja.
Es wird ja heute stellenweise in einzelnen Regionen auch immer noch angeboten, ne? Gibt es da einzelne Formate?
Ja, ich war jetzt erst im letzten auf dem Kongress und dann hieß es, ah, willst du nicht auch deine Firma vorstellen? Und das war dann das erste Mal, dass ich das so mitgemacht habe und ja, war da nicht ganz ein Speed-Dating, war ein Dating. Und das Speed aber war trotzdem gut. Ja.
Ja.
Verrückt. Und hast du da noch in Erinnerung, hat sich da irgendjemand recht geschickt vorgezeigt an Firmen, wo man sagt, ah, die haben das relativ schnell ernst genommen oder die haben da eine gute Lösung gehabt oder so?
Also am Anfang eindeutig quasi Vorreiter, viele größere Firmen, ne, die das ist ja immer klassisch, dass quasi die größeren das zuerst erkennen und das dann auch auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen dann übergeht, ne? Ja.
Ja, okay.
Also halt regional große Ausbildungsbetriebe, die dann da in den Tagesworkshops waren und einfach geguckt haben, okay, was kann man noch machen? Genau, aber ja, wie es immer so ist, ne, wenn Dinge sich verändern, sind die Großen häufig als erstes dabei, weil da einfach andere Manpower und Budgets dahinter stehen.
Ja, aber die müssen das ja auch erstmal finden und sehen, ne? Also, weil
Ja.
es kursiert ja viel und jetzt ist überall ja irgendwo so ein KI-Stempel drauf und da dann auch zu sehen, ne, was taugt wirklich und was ist halt nur
Ja.
halbschwanger.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Wandel, ne? Also ich habe jetzt schon gesagt, ich als Dozentin seit 17 Jahren, das ist jetzt schon eine lange Zeit, wo man auch seit Corona immer mehr sieht, dass wir auch von diesen klassischen Formaten, die früher ja sehr breit und generalistisch waren, ne? Wo man einfach gesagt hat, okay, das sind jetzt Dinge, die man neu machen kann. Und Personen haben sie mit ins Unternehmen genommen, haben geguckt, was taugt für sie und haben einzelne Dinge umgesetzt oder auch nicht, ne? Das ist halt immer das Thema bei Tagesseminaren. Wir kommen top motiviert mit guten Ideen vom Workshop nach Hause und müssen dann immer aufpassen, dass die nicht in der Schreibtischschublade oder mittlerweile quasi auf dem Computer in irgendeinem Ordner verstauben. Und ich finde, da ist jetzt in den letzten Jahren auch, was die Weiterbildungsbranche angeht, ein deutlicher Shift zu sehen, ne? Dass wir immer mehr zu Formaten kommen, wo man einfach ja gleich umsetzt, ne? Also wo auch geschaut wird, die Unternehmen nehmen direkt was mit ins Unternehmen, was sie direkt anwenden können. Also hier schon Hilfe zur Umsetzung quasi mit dabei ist. Das ist so ein, finde ich, ein deutlicher Wandel, den ich in diesen 17 Jahren so jetzt allein davon, wie Wissen vermittelt und aufgebaut ist, sehe.
Ja,
Ne?
okay. Das
Also
heißt,
nicht einfach nur so
es geht aber auch
generalistisch
schneller.
breite Seminare, sondern wir werden spitzer, konkreter mit direktem Output.
Ja. Ja, natürlich, ne? Also ich war jetzt auch schon in Workshops. Da sitzt du drin, da zücken manche ihr Smartphone und gehen dann direkt los, ne? Und sagen,
Ja.
okay, komm, das mache ich direkt. Und hat natürlich den Vorteil, wenn ich es im Workshop schon angeteasert habe oder schon losgetreten habe, dann geht das Ganze, aber ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein Trendhopping.
Ja, du als Dozent hast du früher in die Gesichter geschaut. Heute schaust du auf Leute, die in ihr Smartphone gucken und musst aber auch mit umgehen, dass jemand sagt, ah, Frau Strein, die KI sagt es aber so und so, was sagen Sie dazu? Weil du direkt überprüft wirst. Genau, das ist auch so ein Wandel.
Ja. Ja gut, aber wenn ich immer auf das hören würde, was mir die KI sagt, dann ja.
Ja, deswegen ist ja gut, dass Sie fragen, ne? Was sagen Sie dazu?
Ich habe so ein Kribbeln am Ellenbogen. ChatGPT, was ist das? Oh Gott, nicht der, ja. Und da leuchtet das irgendwie ein, gell? Und verrückt. Verrückt,
Ja,
verrückt.
gut, es kommt halt immer, ne, die Antwort der KI ist nur so gut wie die Frage, die eingegeben wurde, wie der Prompt, der eingegeben wurde.
Ja, das auch. Und welches Modell gerade irgendwas gepusht kriegt, ne?
Ja.
Also, ja, anderes Thema. Ich habe gesehen, dass so, nennen wir es mal, Mainstream-Medien ziemlich interessiert so auch an diesem Thema sind, ne? Du warst wo, Welt und der Taz und überall irgendwie erscheint dein Name immer in Zusammenhang mit Sulzbach.
In Zusammenhang mit Nadine und Sulzbach, genau.
Ja. Ist das, weil du proaktiv auf die zugegangen bist, oder ist das ein Thema, was jetzt einfach halt gerade so interessant ist, dass die das auch gesucht haben?
Ja, also es ist eindeutig ein Thema ja, für die Presse. Ich meine, man sieht es ja generell in der Tagespresse, ne? Vor allen Dingen auch das Thema Gen Z, Gen Alpha und ja, die schlechte Jugend. Und insofern, da das ja gesellschaftlich ein Riesenthema ist oder war die letzten Jahre, steht in dem Kontext natürlich auch das Thema Ausbildung von Jugendlichen. Unternehmen haben Schwierigkeiten, Jugendliche der Generation XY zu rekrutieren. Woran liegt's? Und genau, und so, ja, so kam das. Also beides, ne? Zum Teil proaktiv, zum Teil aber auch, wo die auf mich zukommen, genau.
Okay, beides. Beides, ja, weil das ist ja schon cool, ne, das auch irgendwo so in den Medien einfach mal zu sehen, dass das verstanden wird, wie das funktioniert und dass man nicht
Ja.
mehr aufs Arbeitsamt geht, ne, dann kriegt man irgendwie drei Zettel von drei Firmen dort mit, ne, sondern ja, es hat sich doch schon was getan.
Ja, und gerade weil dieses Thema, ja, es wird, also gerade dieses Thema, ne, Gen Z will nicht mehr arbeiten, ist so ein Thema, das ja so von der Presse ausgelutscht und breit getreten ist, irgendwie, finde ich. Auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, titelt da ja sehr gerne, sehr provokant. Ich bin so unter einigen Personen, mit denen ich mich auf LinkedIn austausche, schon dafür bekannt, dass ich mich da leidenschaftlich drüber aufregen kann über solche Artikel. Was dafür sorgt, dass ich die auch manchmal zugeschickt bekomme und mich noch mehr aufregen muss. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich finde, es ist momentan durch die Berichterstattung der letzten Jahre so, dass die Unternehmen da ein Stück weit auch so das aufnehmen, ne? Also wenn alle es nicht schaffen, wenn die nicht mehr wollen, dann ist es ja kein Wunder, dass es für uns so schwierig ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das in vielen Unternehmen auch als kleine Entschuldigung genommen wird, ne? Also dann kann ich vielleicht auch einfach nichts machen. Dann ist es halt jetzt einfach gerade der Markt. Und ja, das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil das den Unternehmen die Chance nimmt, zu gucken, was kann ich bei mir verändern, damit es wieder klappt. Und momentan ist es ja so, häufig hörst du mal im Radio morgens ausbildende Unternehmen, die darüber klagen, dass sie keine Azubis finden und sich dann auch entscheiden, die Ausbildung ganz bleiben zu lassen, weil sie keine passenden Kandidaten finden. Ne? Also hört man öfter mal auch im Radio morgens Unternehmer, die da sprechen, interviewt werden. Und ja, es gibt aber eben auch die Unternehmen, die passende Bewerbungen bekommen. Und was machen die anders? Das muss man sich halt mal fragen. Und ich finde wie sagt man denn, diese ganze Berichterstattung zu diesem Thema, die sorgt so ein bisschen dafür, habe ich die Befürchtung, dass viele einfach auch gar nicht mehr daran glauben, dass sie die Möglichkeiten selbst im Unternehmen haben, erst was zu tun, ne, was zu verändern, zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn? Vielleicht auch mal kritisch hinzuschauen, was machen wir momentan noch nicht gut genug, damit es funktioniert? Und sich eben so ein bisschen hinter der schwierigen Generation und der allgemeinen Marktlage verstecken. Und ja, das ist ein Thema, wo ich sage, so kann es doch nicht laufen, weil Ausbildung, Fachkräftenachwuchs, wir haben Fachkräftemangel, der rauf und runter geschrieben wird. Wir haben die Babyboomer, die in Rente gehen. Wir haben eine Fachkräftelücke, die in 2027 bei weit über 700.000 Menschen liegt, prognostiziert. Mal schauen, was wirklich dann da steht. Und 2027 ist halt schon nächstes Jahr. Ne? Das sind nicht mehr 5 oder 10 Jahre und ganz weit entfernt, sondern nächstes Jahr, jetzt, heute. Auf der einen Seite verstehe ich klar, wir haben eine wirtschaftlich schwierige Situation, aber der Faktor Arbeit und damit Fachkräftenachwuchs im Unternehmen, das ist ein sehr, sehr bedeutender Faktor. Und wenn ich heute als KMU sage, ich bilde nicht mehr aus, weil es so schwierig ist, mit dieser neuen Generation Azubis zu finden. Da muss ich mir halt auch bewusst sein, dass das Folgen für meine eigene wirtschaftliche Stabilität im Unternehmen hat. Weil wenn ich keinen Nachwuchs habe, kann ich unter Umständen meine Kunden nicht glücklich machen und verdiene kein Geld. Ne?
Ja.
Also ganz überspitzt und ganz banal runtergebrochen. Aber ja, also ohne den Faktor Arbeit geht es in den Unternehmen nicht. Ne? Trotz KI und. Fachkräftenachwuchs ist ein wichtiges Thema. Und ich finde, die Unternehmen müssen da einfach in ihrer eigenen Kompetenz gestärkt sein, zu sagen, hey, wir haben Möglichkeiten, die wir nutzen können, um Azubis zu gewinnen, um unsere Fachkräftebasis im Unternehmen zu stärken. Und da sollten die Unternehmen hinkommen, zu sagen, wir wollen was verändern, wir wollen was tun und uns nicht dem ausliefern und das als gute Entschuldigung nehmen, warum es nicht klappt. Ne?
Ja, macht man natürlich auch gern mal, ne? Also vor allem, wenn man irgendwo seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich will
Man
es
kann es
nicht.
ja auch verstehen, ne? Also es ist ein super schwieriges Thema. Ich will das auch gar nicht verurteilen. Ich kann das absolut nachvollziehen.
Ja.
Ich rede ja auch immer mit vielen personalverantwortlichen Ausbildern und. Und die jonglieren so unglaublich viele Bälle. Denen fehlt auch schlicht einfach die Zeit und die Möglichkeit, den Fokus darauf zu legen.
Ja. Und also ich würde gerne so bei diesem Generationenthema noch mal kurz vorne anfangen. Und genau, das habe ich auch gelesen, ne? All diese Headlines so von wegen, ah, die Generation, die nichts mehr taugt und so. Und dann habe ich das anders in der Praxis auch gesehen. Ja? Also ich habe immer wieder auch Praxissemester bei mir, die ein halbes Jahr wirklich, boah, richtig was abreißen und genau in der Generation aber sind. Und nehmen das jetzt aber auf LinkedIn gerade genau andersrum wahr. Ne? Da sagen alle immer so, boah, diese Generation, der kann man richtig was reißen und so. Und ich denke aber, die Wahrheit liegt da wirklich krass in der Mitte. Ja, weil die Generation echt ihre Special Effects hat, wie jede Generation, ne? Und aber da sind auch ganz viele gute dabei, ne? Ich glaube, wir haben einfach halt, die Qualität ist da, aber die Quantität ist halt nicht da. Also wir bräuchten halt mehr, haben zu wenige.
Also die Generation ist zu klein, ne?
Die ist zu
Das
klein, genau. Da
Aber
kommen
das
die
lässt sich ja
Engineering.
niemand nicht mehr ändern.
So,
Also
genau,
in
das
der
heißt,
gerade nicht.
wer zuhört, macht Kinder. Ja.
Also ich habe meinen Teil dazu beigetragen mit rein.
Ich
An
auch,
mir
ne?
liegt es nicht.
Ja,
Ja, wir beide
ja.
kriegen ja zusammen quasi sieben, ne? Also du hast vier, ich habe drei Kinder.
Ja. Also, ja, bei uns ist es so halb, ne? Wir sind Patchwork, also wir haben 2x2, aber ja, trotzdem sind wir überm Schnitt.
Eben,
Ne?
genau, das wollte ich damit sagen.
Ja, weil ich glaube, da muss man ja mal reindenken. Es sind einfach zu wenige.
Ja.
Und genau da sollte man ja eigentlich diese Gewinnung auch neu denken. Also sprich, wir müssen einfach auch die mit ins Unternehmen bringen, die eigentlich noch nicht dahin gehören.
Ja, du meinst die
Ja.
unreiferen Bewerber?
Genau, ja. Einfach auch zu sagen, komm, wir nehmen mal rein, ja, und gehen da ins Recruiting. Aber da bin ich wirklich zu wenig in der Praxis. Wie siehst du das, ne? Also
Also ich gebe dir
natürlich.
erstmal recht, natürlich haben wir in der Generation auch alle Bandbreiten, wie in jeder Generation
Ja.
auch. Warum? Wie soll es auch anders sein, ne?
Ja.
Wir haben aber auch ja eine Bildungssituation, wie drücke ich es aus, die so ein bisschen sich verändert hat. Also wir haben auf der einen Seite deutlich mehr Leute, die Hochschulzugangsberechtigung haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einige, die keinen Schulabschluss haben. Und die Bandbreite dazwischen, ne? Und wie du schon sagst, so haben wir natürlich eine sehr reife, anspruchsvolle Bewerbergruppe, ne? Die eben Richtung also Hochschulreife unterwegs sind, grundsätzlich Abitur, Fachabitur und auch die Möglichkeit zum Studium haben. Und das ist ja häufig von den Unternehmen, diese sehr gut ausgebildete Zielgruppe, die im Recruiting am meisten angesprochen werden. Am
Das ist
meisten
natürlich
angesprochen wird.
noch knapper, ne? Also wenn man die Gesamtzahl hat und man weiß, die Gesamtzahl ist zu wenig, aber jetzt will ich nur das obere Drittel, kommt man
Ja.
ja selber mit den Zahlen nicht hin. Also.
Und so haben wir eine deutliche Verschiebung und da auch eine sehr anspruchsvolle Bewerberzielgruppe, weil Le gute Leute, die viele Möglichkeiten haben, haben hohe Ansprüche. Das ist bei
Absolut.
Jugendlichen wie bei Erwachsenen dasselbe. Also
Ja.
wenn ich gut ausgebildet bin und um meine Möglichkeiten weiß, dann habe ich ja auch die Ansprüche an die Unternehmen, die dazu passen.
Ja,
Auf
aber
der anderen Seite haben wir die unreifere Bewerbergruppe. Ja.
was sind gute Leute? Das ist ja die Frage, ne? Also wie definieren wir gute Leute? Nur weil jemand ein Abitur hat, ist er ja nicht unbedingt gut. Also nur nicht mal, wenn er ein gutes Abitur hat, dann heißt es ja nur, dass er sich im Schulsystem irgendwie zurechtgefunden hat.
Er gut performt hat in unserem Schulsystem, genau. Ja, wir haben jetzt erstmal das von der, also ich habe das jetzt erstmal für mich von der Seite der Jugendlichen selbst gemeint. Ne? Also sie wissen ja, ne, ich habe das Abitur geschafft, ich habe gute Voraussetzungen für diesen Arbeitsmarkt. Also darf ich vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Ne? So. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeiten heute auf diesem Arbeitsmarkt das durchzusetzen. Ne? Also anders wie zu meiner Generation damals zum Beispiel, weil der Arbeitsmarkt einfach ein ganz anderer heute ist wie früher. Ja, und dann haben wir eben die keinen Schulabschluss, einen schlechten Schulabschluss haben und die, ich meine, wir können das Kind ja gern beim Namen nennen, die Unternehmen eigentlich nicht haben wollen. Das ist geblieben, so wie, also, ne, wie schon immer. Ja. Und das ist zum einen, also du hast ja, wolltest ja wahrscheinlich darauf hinaus, dass Unternehmen sich hier dieser Bewerbergruppe eben auch öffnen müssen. Ne? Also einfach auch zu gucken, okay, kann ich nicht auch für mich passende Leute für die Ausbildung finden, die jetzt nicht meine althergebrachten Vorstellungen von einem guten Auszubildenden mitbringen? Also XYZ-Noten in XYZ-Fächern oder so, ne? Also diese interne Erwartungshaltung, die sich in den Unternehmen da gebildet hat, über die Jahre hinweg, was ein guter Azubi ist.
Ja. Nee, also eigentlich wollte ich mit meiner Frage eher dahin, wie du das in der Praxis wahrnimmst, ne? Weil du hast ja die Gespräche mit den Firmen, ja,
Ja.
dass die dann auch mal sagen, so, ja, also wir nehmen jetzt nur Abiturienten. Oder am liebsten nehmen wir für eine Ausbildung jemanden, der schon ein Hochschulstudium
Ja.
hat. Oder gibt es da auch andere Richtungen, die eingeschlagen werden?
Also das, was du gerade beschrieben hast, ist noch die häufigste Realität, so wie ich sie wahrnehme. Aber ich stelle auch fest in den letzten Jahren, dass da ein bisschen Umdenken stattfindet und man hier auch Chancengeber sein möchte. Und ja, da ein Umdenken stattfindet, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir auch einfach mal unsere Ansprüche verändern. Ich in meinem Wording wähle auch nie gute Azubis, sondern immer passende. Ne? Also wie du das schon eben gesagt hast, auch ein guter Abiturient kann kein passender Azubi sein. Ne? Und ich stelle häufig in den Unternehmen fest, wenn wir da drauf schauen und uns unterhalten, dass das manchmal sogar historisch gewachsene Dinge sind. Wir haben schon immer den Zweier- und Dreier-Kandidaten mit dem Schulabschluss eingestellt.
Ja.
Ne? Und dann machen wir das halt weiterhin so.
Ach so, dass
Ne?
das so ein Glaubenssatz des Unternehmens ist.
Genau. Da sind wir immer gut mit gefahren. Das machen wir schon ganz lange so und das hat sich
Ja.
etabliert. Und jetzt muss man natürlich, das haben wir ja gerade eigentlich sehr gut hergeleitet, wie der Arbeitsmarkt sich einfach auch verwandelt hat, auch für Auszubildende. Und ja, die Situationen einfach eine andere sind. Und ich glaube, hier hat auch einfach eine Verschiebung stattgefunden. Also die Leute, die sich früher in den Unternehmen beworben haben, das sind ja häufig die, die heute dann doch nach der mittleren Reife noch weitermachen, Fachabitur machen und vielleicht doch sich auch Richtung Studium oder zumindest Richtung Fachabitur, Abitur erstmal weiterentwickeln. Das heißt, eigentlich habe ich eine Verschiebung meiner Bewerberzielgruppe. Also wenn Unternehmen sagen, Gefühl werden die Bewerber immer schlechter, das hört man ja auch häufig, dann kann das eben auch daran liegen, dass ich einfach eine ganz andere Bewerberzielgruppe anspreche. Ja, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich deine Frage schon ausreichend beantwortet habe, die du eigentlich hattest.
Ja, das weiß ich auch nicht, weil ich, ja, weil es weniger so eine Frage war, sondern mir fehlt das Gefühl dafür, weil ich in diesem Recruiting, in dem Anspruch, den Unternehmen haben oder auch das Bild, da bin ich gar nicht drin. Ne? Also wenn ich
Ja.
für die Projekte geholt werde, dann liegt das meistens daran, dass die Leute schon in der Ausbildung sind. Ne? Also dieses
Ja.
Ganze davor, da habe ich einfach zu wenig Einblick.
Ja.
Ne? Und wo bringen die dich dann rein? Also wo fängt deine Arbeit an? Wo hört sie auf, falls man das so sagen kann?
Also ich bin der Ansprechpartner für Unternehmen, die eben keine nicht genügend Bewerbungen bekommen, um all ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, die sehr lange
Ja.
Besetzungszeiten haben, die keine passenden Bewerbungen bekommen. Also die Unternehmen, die sagen, die Bewerberqualität passt eigentlich nicht zu dem, was wir gerne hätten.
Ja.
Und für Unternehmen, die sagen, boah, ey, ich weiß gar nicht, was ich noch alles machen soll. Es wird immer schwieriger, es wird immer komplexer, wir machen immer, immer mehr. Aber irgendwie wird der Output nicht besser. Also die auch intern sagen, wir haben mittlerweile so einen großen Aufwand, und so lange Besetzungszeiten. Genau, also das sind so die Gründe.
Ja.
Und also ja, im Prinzip mehr, die meisten wünschen sich mehr passende Bewerbungen und das planbar. Ne? Das ist eigentlich so das, der Wunsch, den ja die Unternehmen haben, die an mich herantreten. Genau. Und dann schauen wir uns erstmal den Status quo an. Also wie ist es momentan im Unternehmen? Das heißt, ich mache da wirklich so den Blick von außen auf die Recruiting, auf die Situation, also Stellenanzeigen, Social Media, die Webseite. Und schaue mir diese Kanäle an, wie die Bewerber angesprochen werden. Wo da offensichtliche Brüche in der Ansprache sind, wie die digitale Sichtbarkeit ist. Und digitale Sichtbarkeit, damit ist nicht nur Social Media gemeint, das ist auch so ein, ja, häufige Verknüpfung. Wenn wir von digitaler Sichtbarkeit reden, denken viele nur, ah, ich muss auf Social Media aktiv sein.
Ja.
Nein, auch, ja, klassisches SEO, dass ich da erscheine, aber auch mittlerweile, dass ich in KI-Antworten vorkomme, weil die neuesten Studienergebnisse zeigen eben auch, dass Berufsorientierung mit der KI stattfindet. Wie soll es auch anders sein? Jugendliche fragen den besten Freund in der Hosentasche, wie es in Sachen Job losgehen kann. Ne? Genau, und dann schauen wir erstmal auf die Ist-Situation und gucken, wo sind die größten Handlungsfelder? Also was hilft euch jetzt am schnellsten?
Okay.
Genau, und dann haben die Unternehmen ja die Möglichkeit, hier schon mal vielleicht auch selbst aktiv zu werden. Und der zweite Step ist dann zu sagen, okay, dann lass uns jetzt ein Recruiting-System bauen, das auch funktioniert. Also das mich entlastet als Unternehmen, das dafür sorgt, dass ich Zeit und Budget sinnvoll nutzen kann, dass es zu meiner eigenen Manpower passt, dass es mich nicht überfordert, dass es planbar wird, dass es funktioniert. Genau. Und dann gehen wir da rein, gucken uns hier das Thema Zielgruppenansprache an, weil viele Unternehmen denken, das ist auch was, von dem ich vielleicht hier mal aufräumen kann. Meine Zielgruppe ist Gen Z oder Gen Alpha. Nein, das ist nicht eure Bewerberzielgruppe. So einfach ist es nicht. Die ist ein bisschen spitzer. Und ja, wenn ich gutes Recruiting machen will, dann muss ich halt auch wissen, wen ich im Unternehmen haben möchte. Und da gehört halt eben auch das Thema rein, was du gerade eben angesprochen hast, realistische Vorstellungen von dem passenden Azubi zu bekommen. Also, was bieten wir für Berufe an? Was muss jemand mitbringen, der in diesen Berufen die Ausbildung bestehen kann und für uns dann auch eine gute Fachkraft am Ende ist? Und auch, was ist so unser Ausbildungsversprechen? Was bringen wir als Ausbildungsbetrieb mit? Wo wir Jugendliche mitgewinnen können. Genau, das sind so Dinge, mit denen wir uns befassen. Und dann halt eben, dass wir daraus ein System bauen, das funktioniert. Das heißt, wir gucken uns die vielen Einzelmaßnahmen an, die Unternehmen haben. Und das ist eben auch das Thema, wo Unternehmen häufig diese Überforderung merken, ne? Sie versuchen die Stellenanzeige, die Karrieremesse, den Schulbesuch. Sie versuchen den nächsten Trend auf Social Media. Und haben all diese Einzelmaßnahmen damit verbunden, auch immer wieder Hoffnung, dass das jetzt genug passende Bewerbungen bringt. Und dann halt häufig auch die Ernüchterung, dass sich dadurch vielleicht auch gar nicht so viel verändert hat. Und ja, das liegt eben daran, dass es Einzelmaßnahmen sind, die nicht miteinander verbunden sind zu einem System, das funktionieren kann. Und genau, das machen wir dann gemeinsam. Und ja, ich bin nicht die klassische Recruiting-Agentur, der klassische Recruiting-Berater. Ich bleibe nicht dauerhaft in den Unternehmen, sondern wir haben ja schon beleuchtet, woher ich komme aus der Erwachsenenbildung ursprünglich. Ne? Also bevor ich Unternehmen beraten habe, war ich ja klassisch rein nur Dozentin. Jetzt seit etlichen Jahren jetzt schon noch ein bisschen Dozent, aber hauptsächlich Berater. Wobei Berater eigentlich gar nicht so richtig passt als Begriff. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, dass die Kompetenz im Unternehmen bleibt, ne? Also wir arbeiten das gemeinsam, aber dann gehe ich auch wieder, ne? Ich bin kein Dauergast, sondern ich bin Sparringspartner, Umsetzungsbegleiter für eine gewisse Zeit. Und wenn es läuft, dann schmeißt man mich wieder raus.
Aber jetzt, ich habe mir das gerade vorgestellt, ne? Du hast von diesen Unternehmen gesprochen, die deine Kunden dann auch sind, die einfach schon viel probiert haben und die haben so Stückwerk und es läuft nicht. Heißt ja aber im Umkehrschluss, da sitzen Menschen, die haben hier ein bisschen probiert, da ein bisschen und dann sagt wahrscheinlich Teamleitung HR, pass auf, wir holen die Strein rein, ja, die soll da mal was aufsetzen. Also so stelle ich mir das nur vor. Und dann kommst du
Kann
rein.
ein Punkt sein, aber wir haben es auch manchmal anders, dass die Personalverantwortlichen mich auf Workshops kennenlernen und sagen, ich sage intern schon die ganze Zeit, so wie wir das machen, funktioniert das nicht, aber mir hört keiner zu. Und ich bin dann derjenige, der die Argumente liefert, die gehört werden. Also auch das ist möglich.
Ah, das ist schön. Okay, ja, das fühlt sich auch besser an, weil so in meinem Kopf war es nämlich genau andersrum. So
Von
von
oben.
oben, jetzt hier Raum auf, du rein und da sitzen dann 4 oder 10 Menschen und dann ist da wahrscheinlich nicht dieses, oh cool, dann lass uns mal zusammenarbeiten, sondern, ah ja, jetzt will die uns erklären, ja, was wir falsch gemacht haben, was wir jetzt anders machen müssen.
Wobei das gar nicht mein Ansatz ist, weil die Unternehmen machen sehr viel richtig. Also, ne, ich bin nicht die Tante, die sagt, da lege ich den Finger in die Wunde und mit erhobenem Zeigefinger und wenn ihr es so macht, dann läuft's. Sondern die Unternehmen
Erfinde das
machen
Neue.
schon sehr viel richtig. Also Unternehmen heute, die stecken richtig viel Energie und Zeit in Azubi-Recruiting.
Ja.
Aber der rote Faden fehlt.
Okay.
Und den bringe ich mit. Ne? Also die vielen Einzelmaßnahmen, da passiert schon richtig viel und
Ja.
aber es ist halt nicht zu einem System verbunden und deshalb funktioniert es so schleppend, so schwer und ist halt für die Unternehmen auch ja eine echte Mammutaufgabe häufig. Also stell dir mal alleine vor, wie viel Manpower und Zeit eine Messevorbereitung und ein Messebesuch im Unternehmen in Anspruch nimmt und dann kommst du nach der Messe nach Hause und hast Gespräche geführt, aber du weißt nicht, kommen da Bewerbungen rein, wie viele kommen da rein und passen die und ne, also du gibst ja immer wieder ganz viel Hoffnung, Zeit, Energie und kommst häufig das eben nicht raus, was du dir versprichst, ne? Also voller Enthusiasmus eine neue Maßnahme gestartet, die auch mit richtig viel Energie und guten Gedanken versucht umzusetzen. Und dann kommt nicht das Ergebnis bei raus, was du dir wünschst. Und das ist eigentlich so mein Teil, der rote Faden, ne? Und nicht zu sagen, das macht ja alles falsch und deswegen machen wir das jetzt so.
Das
Nein,
mische
da
ich doch
ist
alles mal
häufig schon ganz
weg.
viel Gutes dabei. Und ja, wir bringen es nur zusammen. Wir optimieren es an einzelnen Stellen, damit es auch so wirken kann, dass es Unternehmen entlastet. Ne? Also das ist eigentlich so
Okay.
das, was ich mitbringe.
Okay, jetzt habe ich das. Okay. Und genau, du kommst dann rein und dann hast du irgendwelche Arbeitshilfen, wie man so schön sagt, oder wie bist du da am Arbeiten?
Ja, also wir arbeiten kollaborativ. Ich nutze viel Whiteboards, digitale Möglichkeiten. Genau. Und bei dem Angebot, wo wir jetzt ein System bauen, ist es dann auch so, dass du dein System zum einen als schönes Poster dir in deinem Büro hängen kannst, damit du es auch täglich siehst und es gelebt wird und nicht auf dem Laufwerk oder in der Schublade verstaubt. Und du hast es digital als Board, wo du mit deinen Kollegen drin arbeiten kannst, wo du Rollen verteilen kannst. Und dass es auch gelebt wird, ne? Also, dass es
Okay.
nicht nur einfach ein Strategiepapier ist, wo nichts passiert, sondern wir wollen ja was verändern, ne? Wir wollen wie sage ich es immer, wir wollen die PS auf die Straße bringen, ne? Also, es soll ja funktionieren. Wir wollen ja ein gelebtes System, ein umgesetztes und nicht ja, ein Strategiepapier, was an der Schublade liegt und
Ja.
zwar sich in dem Moment, in dem wir es geschrieben haben, super angefühlt hat, aber dann nie zum Leben erweckt wird in der Intensität, weil da so viele Hürden dazwischen liegen.
Ja, ich verstehe.
Genau, und deswegen ja, ist es mir ganz wichtig, so zu arbeiten, dass wir direkt in die Umsetzung kommen, also dass wir was Gelebtes haben, wo die einzelnen Parteien dran arbeiten können. Genau. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es auch manchmal so, dass, oder ich freue mich auch immer, wenn das so ist, dass da nicht nur der Personalverantwortliche, der Ausbilder dabei sind, sondern auch mal zeitweise das Marketing, einzelne Azubis. Ne? Also
Okay.
die Sprache der Zielgruppe haben ja die Unternehmen im Unternehmen. Und die können wir da auch prima einbinden. Genau, aber auch, und das ist ganz wichtig, die Geschäftsführung, weil die muss die Priorität vorgeben, dass das auch umgesetzt wird. Also Ausbildung braucht einen internen Stellenwert, auch das Recruiting, damit es funktionieren kann. Weil die meisten Unternehmen haben mega engagierte Ausbilder, haben eine richtig gute Ausbildung im Unternehmen. Aber von außen sieht es keiner.
Wird
Ne?
schön in der Werkstatt oder im Seminarraum
Tolle
besprochen.
Ausbildungsqualität, super Ausbilder, aber ja, Die Jugendlichen müssen das von außen ja auch sehen können, damit sie bei euch, bei den Unternehmen anfangen. Und genau, dabei helfe ich.
Und wie bringt man das zur Sichtbarkeit am leichtesten?
Nee, wie gesagt, wir gehen die einzelnen Touchpoints durch, optimieren die, verbinden die miteinander. Und dann ist natürlich auch das Thema digitale Sichtbarkeit, ne? Also dass die authentische Zielgruppenansprache auf allen Kanälen auch zueinander passt und gleich ist, dass wir da keine Brüche haben, ne? Dass der Bewerber sich da auch abgeholt und durchgetragen fühlt durch diese ganzen Touchpoints, die wir im Azubi-Recruiting, im Recruiting haben.
Und so eine Verbindung wäre dann zum Beispiel, ich mache ein Video auf Instagram und habe dann den Verweis auf die Homepage. Oder wie meinst du das mit Verbindung?
Das ist eine mögliche Verbindung. Yeah. Aber davor wäre für mich, dass dein Instagram erstmal so eine, in Anführungszeichen, Landingpage für dein Azubi-Recruiting ist, dass es auch funktionieren kann. Also, dass schon alleine auf dem Instagram-Profil die Dinge drauf sind, die notwendig sind. Und dann auch eben die Verbindung zu den weiteren Touchpoints, also auch mit einem geeigneten Call to Action zum Beispiel. Es ist immer, im Azubi-Recruiting ist so ein Call to Action, der häufig genutzt wird, starte deine Zukunft bei uns oder starte in die Zukunft mit uns. Ne? Ja. So irgendwie so ein Zukunftsszenario. Und jetzt stell dir vor, der Jugendliche scrollt einfach so durchs Netz, stößt auf eine Stellenanzeige und weiß noch gar nicht konkret dieses Unternehmen. Er weiß auch nur so grob, ich möchte irgendwas machen mit XY und er ist ganz zufällig eben auf deiner Stellenanzeige und dann steht da, starte deine Zukunft mit uns. Der ist noch gar nicht so weit, seine Zukunft zu starten. Das ist in dem Moment gar nicht passend. Ne? Und so haben wir halt viele, viele Situationen. Und wie gesagt, ich muss halt auch erst meine Zielgruppe kennen, die ich gewinnen will. Weil ich kann nur die richtigen Worte finden in meiner Ansprache, wenn ich meine Zielgruppe gut kenne. Weil ansonsten ist es generisch, ne? Also viele sagen auch, also manchmal höre ich es auch von auswählen, ja, wir wollen uns doch nicht schon vorher einschränken und unsere Bewerberzielgruppe kleiner machen. Doch, das wollt ihr, weil ihr wollt passende Bewerbungen. Weil warum sollen wir die Zeit damit verschwenden? Es wird heute nicht mehr passieren in dem aktuellen Arbeitsmarkt, aber stellen wir es uns mal vor, wir kriegen 200 Bewerbungen ad hoc auf den Schreibtisch. Und davon passen vielleicht nur 5. Wir müssen aber alle 200 lesen, bearbeiten, beantworten und. Ja. Und gutes Azubi-Recruiting ist passend. Das heißt, dass die passenden Leute sich von deinem Unternehmen angesprochen fühlen. Und passend heißt hier nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern das, was zum Unternehmen passt. Also zum Ausbildungsberuf, zu den Werten des Unternehmens und. Und das arbeiten wir heraus, genau.
Ja. Und wir verschwenden ja nicht nur unsere Zeit, wir verschwenden ja auch die Zeit von den Bewerbern. Und wenn ich da so manchmal lese, ja, ich habe jetzt 60 Bewerbungen geschrieben, dann denke ich nur so, okay, verrückt, ne? Weil du musst ja erstmal 60 Unternehmen finden, wo das für dich wirklich passend wäre. Also,
ja, und das ist...
Flexibilität, ja, wüsste ich jetzt nicht, bei welchen 60 Unternehmen ich mich bewerben könnte. Ne? Also wenn da 10, mir 10 einfallen, ja, wäre schon viel.
Ja, und das ist das Prinzip Gießkanne, ne? So von beiden Seiten, von Seiten der Bewerber, aber auch von den Seiten der Unternehmen. Und wir kosten da miteinander Zeit, Budget, Fokus.
Man hat halt das Gefühl, man hat viel gemacht. Weil, also auch als Bewerber, wenn ich 60 ja. Bewerbungen raus, ja, dann habe ich ja was gemacht, aber ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ja. Und so ist es auf der anderen Seite ja dann eigentlich.
Auch von Seiten der Unternehmen, ne? Die sind immer beschäftigt, die sind zu 120% ausgelastet, die machen viel. Wenn Unternehmen sagen, Wir machen so viel im Azubi-Recruiting. Warum funktioniert das nicht? Das ist zu 100% richtig. Es ist nicht so, dass die nichts machen. Die machen richtig, richtig viel. Aber halt nicht zielgruppenorientiert, nicht miteinander verbunden. Und deshalb wirkt dieses ganze System halt eben nicht in Form von passenden Bewerbungen. Und das, was auch häufig ein Thema ist, so immer wieder das Budgetthema, gerade heute. Großen Unternehmen haben viel mehr Budget wie wir, also können die leichter Auszubildende gewinnen. Wenn ich mein Budget aber für passende, also so aufgesetzt habe, dass ich passende Bewerbungen möglich mache, dann kann ich mit meinem auch begrenzten Budget viel, viel mehr anfangen. Also stell dir vor, du schaltest eine Stellenanzeige für ein gewisses Budget bei einer Jobbörse. Und wenn die Stellenanzeige nicht deine Bewerberzielgruppe anspricht und die Verknüpfung danach nicht gut ist, dann kannst du vielleicht für dein Budget, keine Ahnung, 2 oder 3 Bewerbungen generieren. Du kannst aber auch für dieses selbe Budget ein Vielfaches an Bewerbungen generieren, wenn es passt. Also das heißt, dein Budget muss gar nicht höher werden, sondern effektiver genutzt werden. Und
ist ja wie wenn ich einen Schreiner suche und dann stelle ich die Anzeige aber bei den Metzgern rein, ja, dann wird es schwierig, ne? Dass ich dann irgendwie jemanden.
Dann kommt halt keine Bewerbung, ja.
Dafür interessiert, das aus Versehen vor die Flinte bekommt, ja.
Ja. Und was ja auch ist, ich meine, das ist ja auch so ein Thema, was in der Presse häufig auch nach vorne getragen wird, das Thema Berufsorientierung oder Jugendliche wissen heute nicht mehr, was sie machen wollen. Sie haben so viele Möglichkeiten, dass es immer schwieriger ist, sich zu entscheiden. Ja. Und das macht es auch notwendig für die Unternehmen, klar zu kommunizieren, dich suchen wir und das ist für dich bei uns drin. Ja. Weil nur dann fühlen sich die Richtigen angesprochen. Also wenn wir uns mal in die Jugendlichen reinversetzen, super viele Möglichkeiten, wie finde ich das für mich Passende raus? Und das geht halt nur, wenn ich merke, da kann ich mich wiederfinden, das bin ich, das kann ich mir gut vorstellen. So wie die das hier beschreiben, das hört sich genau nach dem an, was mir Spaß machen würde. Ja, wenn ich aber jetzt eine Stellenanzeige habe, die klingt wie aus dem Lexikon für Berufe abgeschrieben, dann passiert halt nichts mit mir. Ne? Das löst null Emotionen und null den Wunsch danach aus, diesen Bewerben-Button zu klicken.
Sicher, ja. Und wir gehen davon aus, ne, dass wenn ich Industriekaufmann schreibe, ne, dass das denen ja allen klar ist. Ne? Also dann ist es ja egal, ob ich mich beim Betrieb A oder B bewerbe, aber innerhalb, ne, dieser Ausbildung ist es ja ein Riesenunterschied, welche Branche ich abdecke, ne, was man da macht, ne, wo der Standort ist, ne, ob man international arbeitet, etc. Ja.
Auch ein super wichtiger Punkt, Industriekaufmann im Unternehmen A ist was anderes, wie das Industriekaufmann im Unternehmen B sein.
Ja.
Und ich kann Industriekaufmann werden wollen, aber Unternehmen A passt nicht zu mir, Unternehmen B aber schon. Ne? Und auch Unternehmen A sagt dann, der Azubi passt nicht zu uns, auch wenn der Industriekaufmann werden will, aber der würde viel besser zu uns passen. Ne? Also es ist ja. Und so muss halt zusammenfinden, was zusammengehört. Also die Jugendlichen auf der einen, die Unternehmen auf der anderen und dann... Haben wir ein Match.
Schöner Satz. Das ist ein guter Slogan. Cool. Also wir gehen so ein bisschen auf die Zielgerade, aber ich habe hier noch eine Sache. Du hast vorhin gesagt, Ausbildungsversprechen. Ja, und das haben wir ja alle schon mal gehört, ja, und so. Wo hast du denn da schon irgendwie gute Beispiele für gute Ausbildungsversprechen gehört? Ne? Also so klar, die schlechten ploppen immer auf, aber ja, was wäre denn ein gutes Versprechen?
Ja, das ist sehr individuell, weil das muss das Unternehmen erarbeiten. Ne? Ähnlich wie das Arbeitgeberversprechen halt eben. Was macht Ausbildung besonders? Was machen wir besonders gut? Wo begleiten wir dich besonders gut? Was haben wir dir zu bieten? Und das dann eben in der Kommunikation nach draußen nutzen. Und dann können sich eben auch die Passenden davon angesprochen fühlen. Und das heißt, ich muss intern erstmal schauen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, wir haben häufig super gute Ausbildungsbetriebe, aber gefühlt weiß keiner draußen davon. Und die wissen manchmal selber nicht, was sie besonders macht. Also sie wissen intern, wir sind gut und wir betreuen unsere Azubis so toll, aber die können das nicht in Worte fassen. Echt? Und ja, also erstmal, ne, also wenn ein, dieser Elevator-Pitch kennst du doch, ne? Wir fahren zusammen Aufzug, ja, und ich erzähle dir in wenigen Sekunden, was ich mache. Das ist super schwierig für viele Unternehmen zu sagen, das macht Ausbildung bei uns besonders.
Okay, und dann versuchst du mit denen auch so einen Elevator-Pitch zu designen. Und
also ich nenne es nicht Elevator-Pitch, wir nennen es eben Ausbildungsversprechen, genau, aber darum geht es. Also was macht uns als Ausbildungsbetrieb aus? Was können wir gut? Und wenn ich dann die Zielgruppendefinition auf der einen Seite habe und mein Ausbildungsversprechen auf der anderen, dann haben wir die Schnittmenge. Ja. Und genau.
Okay, ja, das ist auch spannend. Also weil wenn ich schon 10, 15, 20 Jahre ausbilde, und dann weiß ich ja eigentlich, was ich gut kann, aber anscheinend ja doch nicht.
Ja, wissen vielleicht schon, aber sagen, also kommunizieren nicht, ne? Also ich meine, das ist ja auch ein Thema, hast du ja in vielen Bereichen, auch im Marketing und, ne? Was macht ein Unternehmen, was macht ein Produkt besonders? Mhm. Und es ist komplex, das rauszuformulieren.
Ja, okay. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz guten Einblick. Genau. Ja, spannend. Wir hatten es ja vorhin so beim Vorgespräch, ne, vielleicht bist du auf dem Kongress zu sehen. Ja, das weiß man jetzt noch nicht so richtig.
Eigentlich weiß man es schon, glaube ich, aber es ist noch nicht nach draußen kommuniziert. Ja.
Okay. Also, wenn es bis zu dem Release von der Folge hier soweit ist, genau, dann schreiben wir das einfach mal in die Shownotes mit rein, wo man dich sieht. Wenn nicht, findet man dich ja sehr, sehr gut unter deinem Namen dann auch bei LinkedIn. Also habe ich dich auf jeden Fall gut und einfach gefunden. Also ja, wenn da Interesse ist.
Oder auf der Website, genau.
Finden wir dich, genau. Ja. Ja. Und die ist ja genauso wie...
Die heißt so wie ich, genau. Nadine Strein, ganz einfach.
Genau, also nicht wie der Stein, sondern Strein mit
R. Ja, das ist ganz wichtig. Passiert auf der Post häufig, dass das R vergessen wird nach dem T.
Ja, ging mir auch so. Ich habe deinen Namen rausgeschrieben und dann habe ich nur Stein in die Suchmaske und dann, wieso finde ich die denn nicht?
Ja, die heißt anders.
Die heißt anders. Genau. Okay. Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank für den ganzen Input. Ich habe fleißig hier mitgeschrieben und wieder einiges mitnehmen können und so sicherlich auch die Zuhörer. Und vielen lieben Dank. Vielleicht bis bald auf dem Kongress.
Danke dir. Es würde mich freuen.